Ja, herzlich willkommen an diesem Morgen. Ich würde gern heute und morgen Vormittag dazu nutzen, was klar zu machen über diese eigentümliche Instanz der inneren Richterin, des inneren Kritikers, über Ich, Topdok, Mara, wie auch immer sie in den verschiedenen Traditionen genannt wird. Etwas witzig formuliert, jenes Wesen, das uns immer dann, wenn wir es nicht brauchen können, in die Suppe spuckt. Dazwischen quatscht. Ich fange mal in einer weiten Perspektive an. Ein Weiser unserer Zeit schreibt, was ist es, dass die menschliche Seele, die wir sind, mit dieser enormen Intelligenz, Tiefe und Schönheit, die uns allen eignet, dermaßen viel Leiden erlebt auf ihrem Weg der Reifung. Ich fand diese Frage sehr, sehr berührend. Und das entspricht etwas dem des historischen Buddha, von dem gibt es das Diktum, das uns dann zu unserem Thema auch schon führt. Und er ist einer, der diesen inneren Kritiker erlebt, darunter gelitten, erforscht und dann aufgelöst hat. Er sagt, nichts in dieser Welt ist ein größerer Feind für dich als dein eigener nicht trainierter Geist. Und nichts in dieser Welt ist ein größerer Freund, Freundin oder Unterstützerin für dich als dein eigener zentrierter und geordneter Geist. Das heißt, in unserem Geist, jetzt im Sinne von relativen Geist, von was der englischen Literatur Mind heißt, also nicht unser tiefes Bewusstsein sein, wo wir die Totalität meinen, wer wir sind. Im Sinne von Seele oder individuelles Bewusstsein, sondern Geist jetzt in diesem Modulensinn, womit wir agieren und arbeiten in diesem Leben. Ja? Also, unser Geist hat offensichtlich die Fähigkeit, uns närrisch zu machen oder uns gut auf die Spur zu bringen und alles dazwischen. Und es gibt eine Instanz in uns, die nochmal, das zeigt die Komplexität von Geist, die nochmal unseren Geist trainieren kann. Also, es gibt verschiedene Qualitäten in unserem Geist. Es ist nicht eine homogene Masse. Es ist eine komplexe Intelligenz, unser Geist, aktives Bewusstsein. Es ist eine komplexe Intelligenz mit verschiedenen Instanzen, so würden wir es nennen. Qualitäten, Instanzen, Aspekten. Einer dieser Aspekte neigt zu folgender Aktion. Du deckst den Frühstückstisch und machst es liebevoll und frisch und genießt den Morgen und dir fällt ein Teller mit Käse auf den Boden, zerbricht. Da ist nicht einfach nur dieses, oh, so ein Scheiß, brauche ich jetzt nicht. Und du fegst es wieder auf, holst einen neuen Teller, guckst, ob man den Käse noch essen kann, stellst es hin. Das wäre cool. Was meist passiert ist, während du mit diesen äußeren Notwendigkeiten beschäftigt bist, startet ein inneres Programm. Wie kannst du nur? Kannst du nicht Acht geben? Schon als Kind konntest du nicht Acht geben. Warum fällt dir immer was runter? Guck mal, der teure Käse. Und. Das kann das ganze Frühstück versauern. In diesem Hintergrund läuft dieser Film, du kannst es nicht, du bist ungeschickt, du tagst zu nichts. Das steigert sich. Eine Möglichkeit, wie wir erkennen, ah, Moment mal, hallo, das bin nicht ich. Und das ist schon der erste Schritt raus. Dass du merkst, das ist nicht eins zu eins die Wahrheit. Das bist nicht du. Gestern hat jemand von euch gesagt, ich bin mir selbst ein strenger Richter. Lag mir auf der Zunge zu fragen, wer ist es, der den Richter wahrnimmt? In dir. Also, da ist der Richter, strenge Richter, und da bist du. Ja, ich unterstelle nicht, dass du die Konfusion hast, aber das ist Anlass genommen, zu sehen, okay, ich bin nicht der Richter. Da ist etwas in dir, das sich als Richter oder Kritiker aufspielt. und dass manchmal deine ganzen Ich-Kräfte nutzt, missbraucht, könnten wir fast sagen, um dich selbst klein zu machen. Deine Kraft, deine Schärfe, deine Intelligenz etc. Ja. Aber es bist nicht du. Und das ist der erste Schritt weg vom inneren Richter, von diesem Dominiertwerden, von dieser Diktatur, dass wir überhaupt erkennen, das bin nicht ich, dass wir die Stimme überhaupt erkennen. Die meisten Leute laufen rum und denken, das ist die Wahrheit. Zweite Szene, kommt euch vielleicht auch vertraut vor. Du warst vielleicht in einem dieser abgefahrenen Retreats hier, hast irgendeine interessante Atemreise gemacht und hast sogar eine tolle Erfahrung gehabt. In der Austauschrunde erzählen andere auch tolle Erfahrungen. Dann gehst du zum Abendessen, dann gehst du ins Bett, nachts wirst du wach und in dir taucht auf, meine Erfahrung ist ja gar nicht toll. Die anderen waren viel besser. Und das bisschen an meiner guten Erfahrung habe ich mir eigentlich nur eingebildet. Weil ich mir wünsche, dass das passiert. Das ist der innere Kritiker. Und zwar in einer brutaleren Art, finde ich, als mit dem Käseteller. Und das ist, wenn eine gute und tiefe und schöne Erfahrung in uns auftaucht, mit der ganzen Sensitivität eines neugeborenen Universums, dann ist es easy, für diese schroffe Instanz drauf zu dreschen, dir das kaputt zu machen. Weshalb die spirituellen Weisen, Frauen und Männer dieser Erde sagen, schau, dass du dieses Biest irgendwie aus dem Boot kriegst. Also, diesen inneren Kritiker, der hat, ich nehme mal ein bisschen die Traditionen auch, die unterschiedlichen Schulen. Das, du bist nicht damit allein, das finde ich ist auch eine super gute Botschaft. Alle Menschen haben das, sogar der historische Buddha. Wenn mir jemand erzählt, das kenne ich nicht, dann sage ich, okay, was verhindert deine Erkenntnis? Also in mir ist 0,0% Glaube, dass jemand das nicht kennt. Das ist menschlich. Und das nicht zu kennen zu wollen, ist eine Vermeidung. Oder du bist durch den ganzen Prozess durch. Ich weiß, ja, es gibt's, aber dominiert mich nicht mehr. Und dafür gibt es auch Anzeichen, wann das so ist. Erzähle ich dann später. Okay, jetzt fangen wir mal an bei den Menschen, die das kennen. Und mag mal gehen zu Sigmund Freud. Der kannte das auch. Der hat es beschrieben als Über-Ich. Und Sigmund Freud, den ich einen ganz, ganz tollen Lehrer, auch einen spirituellen Menschen finde, und wir sagen, ich habe vor ein paar Jahren sein Geburtshaus in Wien angeschaut und wirklich powervolle Gestalt. Und er beschreibt das Über-Ich als eine Instanz, die in uns entsteht, damit wir in dieser Welt, sprich mit den Eltern, mit der Familie, mit der Situation, in der wir geboren sind, mit der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, zurechtkommen, angesichts der, und da war möglicherweise sein Schatten, der unzivilisierbaren, nicht kooperierenden Seelenkräfte des Es. Also Es groß geschrieben, ihr kennt das wahrscheinlich, das Modell des Es, unbewussten Triebenergien, die alles Mögliche machen wollen, die überhaupt nicht salonfähig sind, aus seiner Sicht. Denn das bewusste, zentrierende Ich, was so seine Reifungsvision ist vom Menschen, da, wo das Es mal war, soll Ich werden, soll Bewusstheit werden. Ist ja nicht schlecht. Und das Über-Ich, das guckt, dass das klappt. Das heißt, das Über-Ich kontrolliert dieses Es, weil diesem Es nicht ganz zu trauen ist. Nur, was der gute Freud vermutlich, aus dem, was ich von ihm weiß, nicht gesehen hat, ist, dass seine Vorstellung auch nochmal konditioniert war von seinem Gesellschafts- und Menschenbild, also von seinem Menschenbild, das aus der Gesellschaft, in der er aufgewachsen, studiert hat, auch wenn er viel geforscht hat, geprägt war. Das heißt, in diesem Gesellschaftskontext, wenn wir ins Größere schauen, ja, in die größere Bewusstseinsstruktur, die dahinter steht, ja, ist gang und gäbe, dass wir von uns Menschen in der Tiefe unserer noch nicht mit der Zivilisation in Kontakt seienden Seelenkräfte nichts Gutes halten. Es gibt andere Traditionen, zum Beispiel die buddhistische Tradition oder auch die tiefen mystischen Wege des Westens, auch im Christlichen und bei den Sufis, die davon ausgehen, dass wir Menschen in der Tiefe, im Original vollkommen sind, erwacht sind, frei sind, wunderbar sind. Das bedeutet, aus der Sicht dieser Traditionen braucht es eigentlich kein Über-Ich, das das reglementiert. Zeigt sich das Über-Ich als ein Problem. Oder es zeigt sich, dass es nur eine Teilaufgabe hat, nämlich zu gucken, dass wir in dieser Gesellschaft nicht zu schnell anecken, sondern erst dann, wenn wir das halten können. Das weist auf eine andere Tradition hin, gehen wir ein bisschen so in diese verschiedenen Richtungen, bevor ich es dann sammle. Das ist die Gestalttherapie. In der Gestalttherapie von Fritz Perls und vielen anderen gibt es diese Diade, diese Polarität von, ich habe es gestern schon genannt, von Top-Dog und Underdog. Also der Top-Dog ist das Über-Ich, ist der innere Kritiker, der von oben kläfft, was du zu tun hast. Und der Underdog, der kläfft dagegen, der hat keinen Bock, der liegt im Bett, räkelt sich, hat lieber gutes Fressen und kümmert sich um nichts. Zunächst sind wir geneigt, dem Top-Dog Recht zu geben und den Underdog ätzend zu finden. Aber wir alle lieben diesen Underdog. Und das führt uns, ich lasse es mal bei diesen Traditionen, ich gehe gleich nochmal auf den Buddhismus ein, der wird uns heute auch nochmal einen wichtigen Aspekt geben. Das führt uns zu 5 markanten Zeichen, woran ihr dieses Über-Ich erkennen könnt. Und damit auch zu Inhalten, was es anstellt. Eins dieser Anzeichen, Top-Dog, Underdog, ja, ist, dass dieser innere Kritiker, ein Element, dass der innere Kritiker nicht integrativ ist. Wir Menschen haben eine tiefe Sehnsucht, Reifung geschieht in der Sehnsucht des Herzens, in der Sehnsucht der Seele, im Wunsch, was wir gestern hatten, Wunsch aus deinem Herzen, aus deinem Wesen nach Ganzheit. Ob wir vom Herzen ausgehen oder Seele es nennen oder Bewusstheit, Bewusstheit will auch verstehen, wissen, alles, nichts ausgrenzen. Wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Holotrop, auf das Ganze gewendet, meint das griechische Wort, also nach Ganzheit. Nach Integration. Das Über-Ich ist nicht integrierend, das spaltet raus. Das darfst du nicht. Damit bist du okay. Du kennst das ja noch ein bisschen besser. Streng dich mal schön an. Deine jetzige Leistung ist nicht in Ordnung. Du musst es noch besser können. Ja. Das heißt, wenn die Seelenkräfte sich nicht integriert fühlen, dann formieren die eine Gegenparty. Die Gegenparty ist der Underdog. Oder, wie ich es nennen würde, als Unterschied zum inneren Kritiker, der innere Boykotteur. Der boykottiert zwar auch deine Entwicklung, aber ist eine Reaktion darauf, dass du nicht nur diesem Über-Ich folgst. Kann sich verselbstständigen, dieser innere Boykotteur, auch dahingegen, wo überhaupt keine innere kritische Funktion da ist, also wo dir niemand sagt, hey, das musst du machen, du bist ja nicht gut genug, ja? Sondern wo einfach ein Mensch oder eine spirituelle Tradition uns liebevoll die Hand reicht, damit wir uns weiterentwickeln. Und da ist manchmal die Falle, das ist wie eine Schattengestalt vom inneren Kritiker, die Falle, dass der Boykotteur wach wird, ich lass mir von niemandem was sagen. Und das ist, was das Wort sagt, Boykott. Ich boykottiere mich selber. Eigentlich hat das aber nichts mit diesem, ich lasse mir nichts sagen, zu tun, wo ein Impuls von Freiheit drin ist, sondern eigentlich zu tun mit diesem, ich habe keinen Bock mehr, mich dominieren zu lassen. Das ist ein richtiger und gesunder Impuls. Ich habe keinen Bock mehr, auf diesen inneren Kritiker zu hören. Also, das ist das eine, was dieser Kritiker, woran ihr den erkennen könnt, der spaltet immer was raus. Er ist nicht ganzheitlich. Das zweite, was ihr erkennen könnt, ist, ein bisschen einfacher zugänglich, der Kritiker vergleicht immer. was wir eben hatten in diesem Austausch. Ja, ja, okay, ich bin so okay. Aber sie hatte viel, viel tiefere Erfahrung. Also angesichts von ihr wirklich nichts. Und ich muss mich mal endlich anstrengen, damit ich dahin komme. Immer der Vergleich. Du bist aber einzigartig. Vergleiche eine Rose mit einer Eiche, mit einer Elster, mit einer Katze, mit einem Fluss. Was soll das? Sie sind alle einzigartig. Das Dritte, woran ihr diesen Kritiker erkennen könnt, ist, diese innere Richterin, das zieht dich immer weg vom Hier und Jetzt. Das erzählt dir immer was, über was schon immer mal war und wie du überhaupt und warum du keine Käseteller hinstellen kannst. Oder in die Zukunft. Du wirst es nie schaffen. Ja, alle werden erwachen, aber ich ja nicht. Ist ja völlig klar. Wird nie sein. Komm, vergiss es. Das ist eine Stimme, die dem Buddha vertraut war. Die vierte Eigenschaft ist auch klar erkennbar, dass diese innere Richterin, Richter, kommen meistens kognitiv rein. Die wirkt dann auch auf Emotionale und die wirkt sogar ins Körperliche. Ja, ich kenne das auch, dass das im Körperlichen so rum war, aber du hast ein Gefühl von, oh, du fühlst dich so irgendwie ganz komisch mit dir selbst, das wirst du am liebsten von dir selbst abhauen. Also das ist kein Gedanke, das ist kein Satz, das ist oft kein Gefühl, nur irgendwie komisch. Und dann, wenn man das ein bisschen erforscht, taucht er auf, Moment mal, das ist eine Selbstverurteilung, die ist vielleicht vor 24 Stunden gelaufen, die hängt immer noch drin. Weil Körperebene, Emotionalebene, könnt ihr auch klar bekommen im Blick, versuch es gerade ein bisschen klar zu machen, auch wenn es verschiedene Aspekte sind, nahezu alle Emotionen und Gefühle werden vom inneren Richter kritisiert. Du darfst nicht wütend sein, weil du ja. Sei auch nicht aggressiv, weil du könntest schon weiter sein. Sei nicht zu liebevoll, weil du verwickelst dich wieder. Eigentlich willst du ja nur was für dich selbst. Freu dich nicht so sehr, weil du nimmst den Ernst des Lebens nicht wahr. Kennt ihr in euren Varianten solche Sätze? Also das sind so Klassiker dieser inneren Stimme. Aber die ist eben nicht nur Stimme. Es gibt zwei Emotionen, die innere Richterin nicht verachtet. Die benutzt sie als Waffe. Ihr kennt das. Das ist Schuld und Scham. Auch wenn sie das manchmal doppelt. Ich fühle mich schuldig, weil ich mich schon wieder schuldig fühle. Das macht es nicht besser. Das heißt, mit diesen und das fünfte Element habe ich auch schon genannt, das ist das Wuchtigste. Die innere Kritikerin, der innere Richter des Über-Ich, der Toptok oder Mara im Buddhismus. Welche Sicht hat das von uns Menschen? Das hat die Sicht von uns Menschen, dass wir im Wesen nicht gut sind. Und daraus kreiert es seine oder ihre Berechtigung. Das heißt, die Option von diesem Aspekt unseres Bewusstseins, die Option ist durchaus gut. Sie will uns zu guten Wesen machen und will, dass wir es gut machen in dieser Welt. Sie will, diese Instanz will, dass wir das werden, was wir aber schon sind. Die Falle ist, dass durch diese Aktionen das eher behindert wird als unterstützt. Nehmen wir mal diese fünf Eigenschaften, also ist nicht integrativ, dadurch entsteht der untere Kläffer, der Underdog oder Boykott, innerer Boykotteur. Der innere Kritiker vergleicht, zieht dich weg vom Hier und Jetzt ins Damals und Zukunft, kommt in der Regel zunächst kognitiv rein, häufig über einen Satz, über eine Idee. Dann kannst du es auch erkennen. Manchmal frage ich, wo kommt denn diese Stimme gerade her? Ja, die kommt aus dem Kopf. Und was hast du vorher gefühlt? Ja, das war im Herzen. Aber das ist schon klar. Ganz einfach eigentlich. Ja? Und das Letzte ist das Wuchtigste. Das ist das Bild, das die Kritikerin von dir hat, dass du im Grunde nicht gut bist, nicht okay. Dass man dir nicht ganz trauen kann. Deshalb muss sie dich ständig korrigieren. Daran können wir es erkennen. Jetzt gibt es aber noch andere Instanzen in uns. Ich mache das Bild ein bisschen weiter. Morgen geht es spezifischer, wie sich das entwicklungsgeschichtlich in unserer Biografie entwickelt, konstelliert und wie wir dann damit auch arbeiten und uns verteidigen können, weil darum geht es letztlich. Wir können mit dem Teil letztlich nicht kooperieren. Irgendwann braucht es sich, dass wir Stopp sagen und dass wir, sag mal, den inhaltlichen Impuls von ich will es gut machen, dass wir den zu uns nehmen und uns selbst wieder besitzen, aber mit unserer Weisheit, nicht mit der Weisheit des Kritikers, der häufig ein Sammelsurium ist an Sätzen, die wir von Eltern, Geschwistern, Lehrern, Kirche, Staat, Regierung, Gesellschaft, Polizei etc. gehört haben. Sonst ist nichts Originäres, was der erzählt. Oder dann die eigenen Ansprüche, die wir uns selber gestellt haben durch alles Mögliche, was wir tun. Ja. Und diese Kraft geht nicht darum, dass wir uns schleifen lassen. Es geht darum, dass wir diesen Impuls, wow, ich will den bestmöglichen Weg der Entfaltung und Reifung gehen, dass wir den zu uns nehmen, befreien von dieser zerstörerischen, kritischen, im Grunde angreifenden, übergriffigen Qualität des inneren Kritikers. Ich habe das Modell da gelegt, ganz einfaches Modell. Ich mache euch ein paar Modelle zu den Teachings diese Woche, sodass das ein bisschen, also das ist jetzt wirklich sehr simpel, aber ich wollte es trotzdem in den Raum geben. Also hier außen, dieser graue Kreis ist der innere Kritiker, die innere Richterin. So, und die passt auf, dass das alles passt. Und wenn wir die erforschen, das ist in der Literatur, ist vieles von das zum Beispiel ist nicht da. Ich habe einiges so studiert dazu aus verschiedenen Schulen und Übungen für mich gemacht und mir wurde nochmal klar, manches wird nicht, ich mag diesen großen Kontext, wird nicht gesehen, welche Urfunktion hat es denn eigentlich? Nicht nur, was macht das Biest falsch oder wo ist es schwierig oder wie kann man es auflösen, wie ist es entstanden psychologisch, sondern was soll das eigentlich? Und was das soll, führen uns diese beiden anderen Instanzen hin, die ich dazugelegt habe. Wenn wir den inneren Kritiker, die Richterin lassen und nach innen gehen weiter, nach innen zu unserem wahren Wesen hin uns fallen lassen, wie wir es in der Meditation, Atemreisen tun oder im Yoga, spüren wir, es gibt in uns untrüglich einen, und ich nehme jetzt das schöne Wort von der Ruth Kohn, großen Therapeutin, Lehrerin der humanistischen Psychologie. Es gibt in uns einen organismischen Wertesinn. Wunderbares Wort. Organismisch heißt ganzheitlich. Ein organismischer Wertesinn. Das heißt, wir haben ein Gefühl für die Kostbarkeit des Lebens von uns selbst und von allen anderen Wesen. Dafür brauchen wir keine Richtersprüche, keine Gesetze, und keine Korrektur vom Über-Ich. Wir fühlen, dass das Leben kostbar ist. Wir spüren das ganzheitlich. Wir spüren die Liebe. Wir spüren unsere Liebe zu uns selbst und der Erde und allen anderen. Das ist ganz natürlich. Da muss keiner sagen, du musst es machen. Der organismische Wertesinn. Und der wird frei und spürbar in dem Maß, wie die Stimme der inneren Richterin ruhiger und ruhiger wird. Oder sich langweilt und irgendwann todmüde wird und einschläft. Wenn wir noch weiter nach innen gehen, dann finden wir in uns, und das ist meine Sicht, dass das eigentlich, die innere Richterin ist eigentlich die neurotische Coverversion von diesem Original hier in der Mitte. Das Original ist so anspruchsvoll, so komplex. Das ist eine Dimension unseres wahren Wesens, die ganz, ganz viele Wesenskräfte, wie Stärke, Liebe zur Wahrheit, Wille, Mitgefühl, Stille, Nichtwissen, Intelligenz etc. Wir werden morgen noch etwas damit arbeiten, mit diesen Kräften. Ja. Braucht, beinhaltet, sodass das möglich wird. Das ist hochkomplex, sehr reif. Deshalb ist es für mich logisch, dass diese reife Form zunächst durch eine unreife Coverform erscheint. Da sind wir noch nicht. Wenn wir da wären, hätte Richter gar keine Chance. Diese innerste Essenz, diese Qualität aus dem wahren Wesen, ist das, was man nennt diamantene Führung. Innere Führung, inner Guidance. Innere Weisheit. Das ist das Wesenswissen, das du nie gelernt hast und nicht lernen kannst. Das nur in dir geweckt werden kann, wo du zutiefst spürst, dass es wahr ist. Und dahin geht mein Weg. Ohne irgendwelche Kommentare. Das kann so powerful sein, diese innere Führung, dass Menschen dafür bereit sind zu sterben. Beispiel Sophie Scholl und ihre Leute. Ja, das absolute Gewissen in einer anderen Sprache. Ja, das ist es. Kostet es, was es wolle. Das ist das Kostbarste. Dafür gehe ich. Das ist innere Führung. Die kannst du nicht packen, die kannst du nicht fragen. Du kannst dich nur dem öffnen. Aus meiner Sicht ist das die Originalfassung dessen, was eigentlich die innere Kritikerin will. Das ist ein Schattentheater außenrum. Und deshalb gilt es, das aufzulösen. Nicht, weil das böse ist oder gegen uns oder uns nervt, das auch. Aber deshalb, weil wir verstehen, oder wo wir verstehen, das ist ein Schattentheater von etwas, das eigentlich ein Licht, ein tiefes Wesenslicht ist, das Licht des Seins in uns, das innere Weisheitswissens geführt sein, die innere Weisheit. Das bedeutet, ich mache es langsam für heute rund, Fortsetzung folgt morgen. Das bedeutet, wir können es merken, drei Schritte, drei große Schritte, wie wir uns lösen können von dieser inneren Richterin. Und mit zweien sind wir gerade schon unterwegs. Alles, was ihr versteht, was ihr aufschreibt, hört, was ihr denkt und was ich erzähle, hat mit diesen ersten beiden Schritten schon zu tun. Und das sind die wichtigsten. Der erste Schritt, hatten wir eben schon, ist zu erkennen, dass es überhaupt so eine Instanz gibt. Dass das nicht eins zu eins die Wahrheit ist, die von mir gefordert wird. Vor allem zu erkennen, dass es definitiv nicht innere Führung und nicht innere Weisheit. Weil die Falle ist ja, weil es eine Ähnlichkeit hat. Auf diesem Original und Schattentheater. Ja? Die Falle ist es zu verwechseln. Wenn ich mal was von, ich keine spirituelle Praxis gemacht habe, lese mal ein Buch über innere Weisheit oder innere Führung, denke ich, ah ja, das ist die Stimme, die da immer in meinem Kopf quakt. Das ist ziemlich fatal. Also der erste Schritt raus ist zu erkennen, ah, das gibt's. Das heißt eine Entidentifikation. Ich bin nicht das. Das ist nicht unbedingt die Wahrheit, auch wenn es noch nervig quatscht und mich noch dominiert. So, der zweite Schritt ist der wichtigste. Dass wir dieser Stimme nicht mehr glauben. Im Grunde ganz einfach. Lass den Diktator schwätzen, aber tu nicht, was er sagt. Und dazu hilft das, was ich euch jetzt hier erzähle, oder ich hoffe zumindest, dass es hilft, dass wir verstehen, worum es eigentlich geht. Da verliert es an Autorität. Und es ist deshalb noch nicht still, es babbelt noch. Das können wir nicht abschalten. Wie Gedanken in der Meditation, die kannst du nicht auswitschen. Lass sie reden, gib ihnen Raum. Lass das Piss reden. Okay. Einer hat mal damit gearbeitet, fand ich witzig, den inneren Umgang damit, wo derjenige sagt zu seinem inneren Richter, ey, du langweilst mich. Du redst wie meine Mutter. Komm, da halte ich mit ihr, ich habe zu tun. Ja, so dem den Autoritätsboden entziehen. Und oft ist Humor ein Schuss, der echt hilft. Weil das kann das nicht ab. Das ist todernst. Hat keinen Sinn für Humor, ist auch nicht an der Wahrheit interessiert. Und der dritte Schritt ist natürlich, wie eben beschrieben, dass es einschläft, dass dem langweilig wird, dass diese Instanz ihre Energie verliert und im Grunde energetisch könnte ich formulieren, dass diese Konstellation, weil nichts anderes ist es, diese Konstellation in unserem Bewusstsein, dass die wieder sich zurück entspannt in die Gesamtheit unseres freien, weiten Bewusstseins. Wenn du spüren kannst, und das ist etwas, was wir in Meditationen ja rauf und runter üben, und deshalb auch diese Woche hier, in den Meditationen, Atemreisen, im Yoga, im Stille sein mit dir, unterstützen wir dies, was ich gestern Abend beschrieben habe, diesen Wunsch, dieses Gutsein in uns, also das, was heil ist, nicht die Störung. Der Kritiker ist eher die Störung. Ja. Also wir unterstützen das. Und wenn du dich fühlen kannst oder in dem Maße, das wäre ein zentraler Schlüssel zum Abschluss jetzt, in dem Maße, wie du dich spüren, fühlen, lauschen, schauen kannst, ohne eine mentale Aktivität, also ohne einen Gedanken, ich bin, sondern dich wahrnimmst und dich weißt, ja, nicht in einem dösigen Zustand, sondern dich, das ist ein Selbstwissen, das nicht kognitiv ist. Das ist ein Selbstschauen, ein Selbsterkennen. Je mehr du dahin kommst, dann ist die innere Richterin, der innere Richter aus dem Boot. Das packt ihn nicht. Da ist kein Bild mehr, das du von dir hast. Das ist kein Soll mehr, das du erfüllen musst, um du selbst zu sein. Oder noch besser, du selbst. Das ist einfach Bin. Aber ganz geschaut, ganz erkannt, ganz gefühlt. Wow. So. Da hat der Kritiker keine Macht. Da kann die Reise hingehen. Und in den Inquiry und jetzt zumindest in diesen Teachings des ersten Wochenteils und auch morgen Nachmittag in der Übung unterstützen wir euch durch Erkunden, Erforschen, auch mit den Inquiries, die wir in der letzten Vormittagsstunde machen, die zum Teil ein bisschen anders sein werden, als du es vielleicht schon kennst. Und mit den Atemreisen, Meditation, Yoga, Zeiten der Stille unterstützen wir diese Wesensqualität von Konzeption des Retreats. Also es ist hilfreich, dass wir spüren, wir sind schon da, wir sind in einer Fülle, wir sind grundlegend gut. Chögyam Trungpa schön sagt, die grundlegende Gutheit. Auch in der christlichen Tradition grundlegend sind wir gut. Das andere kommt später. Ja? So. Und dann ist es aber auch hilfreich zu gucken, wenn ich das nicht dauernd erfahren kann, was wir normalerweise nicht können, was ist es, das es hindert? Also mit beiden Aspekten zu arbeiten. Wie wenn du eine Tunnelbohrung machst, von beiden Seiten die Bohrer fährst. Ja? Also das eine bohrt zum Kern in Richtung A, wie fühle ich mich denn in meiner Wahrheit und Tiefe, und das andere führt zum Kern im Sinne von, was hindert das denn noch? Beide treffen sich. Von daher arbeiten wir mit diesem und mit jenem.